Schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Reinhard hat mir schon angedeutet, ich könnte eigentlich mein Jackett auch auslassen, aber diesem feierlichen Anlass werde ich hier ja ein wenig ja dazu beitragen mit diesem Jackett. Ja, und noch ist es auch gar nicht so arg warm. Das wird noch zunehmen. Ich sehe draußen die Sonne schon den Hof bescheinen, aber hier haben wir ja immer Schatten. Das ist dann, finde ich, bei solchen Temperaturen sehr angenehm. Ja, mich freut's, dass ich hier sein darf, dass ich hier sein kann. Ich habe überlegt, ich bin jetzt seit 25 Jahren auch im Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Reinhard und Ruth, ihr seid schon, glaube 4 oder 3 Jahre länger dann im Gemeinschaftsverband. Ich weiß nicht, ob ich schon mal hier in Ulm gepredigt habe, vielleicht mal als Jugendreferent. Also es freut mich jetzt, dass ich hier sein darf und nicht nur die, und da hat Reinhard schon ganz komisch geschwind geschaut, als das Wort Entpflichtung gefallen ist. Ja, ja. Also das, aber da kommen wir mal nachher noch drauf. Jetzt ist erstmal Zeit, um uns hoffentlich auch was Gutes von Gottes Wort weiterzugeben. Und zwar, wie schmeckt eigentlich Gold? Ist Gold süß oder ist Gold salzig? Und wenn man es mal gegessen hat, macht es dann Lust auf mehr? Bekommt man also nicht gut genug, also nicht die Klinke an der Hand, nein, sondern Gold zu essen? Weil eigentlich ist es laut einem deutschen Sprichwort nichts Ungenießbares. Die meisten von uns werden es kennen. Morgenstund hat Gold im Mund. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal Gold zum Frühstück gegessen hat. Es gibt ja so ganz reiche Menschen, die lassen sich dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder wo auch immer so ein Schnitzel, so ein Riesensteak, 1 Kilo, keine Ahnung wie viel, und tun da so ein Goldblattüberzug. Also völlig abartig, völlig dekadent, so ein Quatsch. Ja, aber wenn man das Geld hat scheinbar, vielleicht denken die an dem, ja, Morgenstund hat Gold im Mund, dass das also was Leckeres sein muss. Ich habe jetzt Gold noch nie gegessen. Ich habe Gold im Mund, ja. Das hätte ich lieber nicht im Mund, aber so ist es halt. Ja, mit einem Zahn, der nicht mehr so wollte, dann hat man halt ihn überkront mit Gold. Naja, egal. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Gold schmeckt, wenn man es essen würde. Mein Goldzahn ist neutral, geschmacklos. Morgenstund hat Gold im Mund. Jetzt weiß ich natürlich, dass das nicht so zu verstehen ist, sondern in die Richtung, dass man sagt, naja, wer früh den Tag beginnt, der fährt gut damit. Der verrichtet den Tag besser. Gestern, wir waren auf einem Geburtstag eingeladen und da war die Frage über das Geburtstagskind, ist sie Frühaufsteherin oder Spätaufsteherin? Und die richtige Antwort war Frühaufsteherin. Dann habe ich sie gefragt, ja, um wie viel Uhr ist es? Dann sprach sie von 8 Uhr. Ja, und ihr Mann hat dann von hinten vorgerufen, ja, er steht nicht vor 9 auf. Also von dem her, das ist immer relativ, dieses Frühaufstehen. Wer früh am Tag seine Arbeit verrichtet, fährt laut diesem Sprichwort besser damit. Die Stille des frühen Morgens zu genießen, wir haben es gerade ja auch im Lied gesungen, Gott zu suchen, den Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Man hört draußen die Vögel zwitschern, die Stille liegt noch überm Tag, es herrscht noch keine Hektik. Also so weit kann ich das gut nachvollziehen. Morgenstund hat Gold im Mund. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Naja, jetzt sind wir zum Glück keine Vögel, manchmal sind wir vielleicht komische Vögel. Aber auch das bedeutet ja, naja, wer früh aufsteht, der tut gut daran. Dann gibt's die Langschläfer, die sagen, der frühe Vogel kann mich mal. Ja, also das auch ist immer wieder relativ. Also keine Ahnung, welche Sprichwörter oder Redensarten es überhaupt noch gibt. Es gibt ja ganz viele und ich habe manchmal den Eindruck, wir verwenden die, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Es geht ja letztlich nie um den wörtlichen Sinn, sondern immer um die Botschaft, die hinter dieser Redensart, hinter diesem Sprichwort steckt. Wir verwenden Sprichwörter, Redensarten, um etwas zu verdeutlichen und sind uns, glaube ich, oft der Herkunft des Sprichwortes gar nicht bewusst. Also zumindest geht es mir so. Und ich möchte uns heute Morgen eine Redewendung, ein Sprichwort nochmal mit auf den Weg geben, das sehr viel über Jesus Christus aussagt. Diese Redewendung lautet: jemanden im Stich lassen. Haben wir vielleicht auch schon mal hin und wieder gehört, vielleicht auch verwendet. Und da muss man sagen, es ist keine schöne Redewendung. Es ist nicht schön, wenn man das erlebt, dass man von jemandem im Stich gelassen wurde. Man wollte sich in einer bestimmten Situation auf irgendjemand verlassen und dann hat er einen im Stich gelassen. Er kam nicht, obwohl er es doch versprochen hat. Sie hat gesagt, also da, wenn du das brauchst oder wenn du meine Hilfe brauchst, dann bin ich da. Und die Hilfe ist nie eingetreten und man fühlt sich im Stich gelassen. Die versprochene Hilfe kam nicht. Das Angebot, das gemacht wurde, wurde zurückgezogen oder derjenige, der es mir gegeben hat, hat es vergessen. Obwohl ich doch jetzt vielleicht in dieser Situation die Hilfe gebraucht hätte. Und dann komme ich mir vor, ja, ich bin im Stich gelassen worden. Ist keine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Sondern wenn mir jemand Hilfe anbietet, dann hoffe ich natürlich auch, dass die Hilfe eintritt, dass der oder diejenige, die das versprochen hat, entsprechend auch dann mir zur Hilfe kommt. Man ist letztlich enttäuscht worden, wenn man im Stich gelassen wurde. Anstatt die Situation gemeinsam zu meistern, muss man alleine damit fertig werden. Der andere hat mich im Stich gelassen. Vielleicht habe ich auch schon mal jemand im Stich gelassen. Und wenn ich es dann erlebe oder der andere es mir spiegelt, dann ist es auch für mich kein schönes Gefühl. Oh, ey, da bitte ich dich um Entschuldigung, dass ich dich im Stich gelassen habe. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe es vergessen. Oder es kam was anderes dazwischen. Ganz ehrlich gemeint, es ist auch für den, der jemand anderen im Stich gelassen hat, auch kein schönes Gefühl. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Redewendung? Also klar, es gehört jetzt nicht zu meinem alltäglichen Sprachgebrauch. Man verwendet es vielleicht, wenn man von woanders irgendeine Situation mitbekommt, dann sagt man es vielleicht gelegentlich, oh, da hat der den oder sie ihn oder sie im Stich gelassen. Wenn ich jetzt fragen würde, machen wir nicht so per Handzeichen, wäre schon mal interessant, wer würde denn das eigentlich wissen, woher dieses Sprichwort kommt? Vielleicht ist es auch hier in Ulm schon bekannt, vielleicht kommt es sogar aus Ulm, ich vermute mal nicht. Aber bei diesem Sprichwort geht es im Grunde genommen um Leben und Tod. Also es ist ein sehr ernstes Sprichwort oder eine sehr ernste Redensart, wenn jemand im Stich gelassen wird. Es kommt aus der Zeit der Ritterkriege. Man war im Kampf, hat vielleicht seine Ritterrüstung an, war hoch zu Ross und es kommt zur kriegerischen Auseinandersetzung mit einer anderen Bevölkerung, was weiß ich, irgendwie verträgt man sich nicht mehr und es kommt zum Kampf, wo es um Leben und Tod geht. Und jetzt wurde der Feind übermächtig. Man ist vielleicht vom Pferd gefallen, gestürzt oder wenn man zu Fuß unterwegs war, ist man gestolpert und jetzt liegt man da am Boden. Und der Gegner zückt sein langes Schwert, seine Todeswaffe und setzt zum Todesstoß an. Man liegt im Stich des Gegners. Und nicht in einem Stich, das mich mal kurz außer Gefecht gesetzt hätte, sondern es geht hier um den Todesstoß. Und wenn man jetzt niemanden hat, der mich aus dem Stich zieht, dann bin ich im Stich gelassen worden. Also es hat eine sehr ernste Bedeutung. Von dem her sollten wir es uns schon auch gut überlegen, wenn wir über vielleicht alltägliche Situationen, die im ersten Moment ärgerlich sind und wo man womöglich enttäuscht wurde, so schlimm das ist. Aber wenn wir das bedenken, um was es im eigentlichen Sinne dieser Redensart geht, da geht es um Leben im Leben und Tod. Ich bin im Stich gelassen worden. Nicht, weil irgendjemand mir nicht das Vesper vorbeigebracht hat oder jetzt nächsten Samstag beim Umzug, oh, es tut mir leid, liebe Grämers, ist was dazwischen gekommen. Nein, bei dieser Redensart geht es um Leben und Tod. Der Gegner konnte dem hilflos am Boden liegenden Ritter den Todesstoß versetzen. Man lag also im Stich des Gegners. Und wie gut war es dann in diesem Fall, wenn es jemanden gab aus den eigenen Reihen, der mich nicht hat im Stich gelassen, der mich nicht hat im Stich liegen lassen. Wenn man jemand gehabt hat, der mich aus dieser Todeszone rausgezogen hat, dass der Feind in diesem Moment, der übermächtige Feind, der mein Leben beenden wollte, dass der keine Chance hat, weil ich da eben nicht mehr hilflos am Boden liege, sondern ich bin aus dem Stich gezogen worden. Der barmherzige Samariter, nur um das ganz kurz zu streifen, der ein oder andere kennt diese biblische Geschichte, wo ein Mann halb tot am Boden, weil er von Räubern überfallen wurde, liegt. Und drei Personen kommen vorbei in dieser biblischen Geschichte. Jesus erzählt diese Geschichte, dieses Gleichnis. Zwei gehen vorbei, die wechseln sogar, so steht es in dieser Geschichte, die Straßenseite. Die hatten für sich vielleicht Begründungen, die aber nach, wenn man jetzt in Deutschland leben würde, ist erste Hilfeleistung, wenn man sie nicht tut, strafbar. Und die zwei, die gehen an der entgegengesetzten Seite vorüber. Die lassen diesen Mann, der halb tot am Boden liegt, der verwundet ist, sie lassen ihn im Stich. Da kommt ein Dritter vorbei, der im Grunde genommen die meisten Gründe gehabt hätte, diesen Mann am Boden liegen zu lassen, weil er von seiner Herkunft mit dem, der da am Boden lag, eher verfeindet war. Trotzdem leistet man Hilfe, aber da hätte man vielleicht noch sagen können, wie auch immer, er hat geholfen, er hat den Mann am Boden nicht im Stich liegen gelassen. Wie gut ist es, wenn wir jemanden haben, der uns aus dem Stich des Gegners zieht, damit wir überleben, damit wir nicht dem Todesstoß ausgesetzt sind. Und jetzt stelle ich einfach die Frage, ohne dass wir hier laut eine Antwort geben müssen, aber das darf jeder für sich auch mal überlegen, nachdenken. Wenn es um mein Leben geht, wenn es um dein Leben geht, wenn es darum geht, wo verbringst du deine Ewigkeit? Wo wirst du sein, wenn dein Leben hier mal zu Ende sein wird? Hast du jemand, der dich dann nicht im Stich lässt? Hast du jemand, der dich aus der Gefahrenzone des Todes gezogen hat? Hast du jemand, der dafür sorgt, dass du überlebst? Und das Schöne ist, so vielleicht drückend momentan meine Gedanken sind, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um einen Todesstoß geht, und nicht um Lappalien bei dieser Redensart im Stich gelassen zu werden, dann bin ich froh, dass ich was Gutes mitgeben darf. Und ich kann mir vorstellen, viele von euch wissen womöglich auch, was jetzt kommt und worauf ich hinaus will. Aber vielleicht nicht jeder. Und ich hoffe, dass es für jeden etwas Wohltuendes ist, wenn ich uns sagen darf, dass es jemand gibt, der dich, der mich, der uns aus dieser Todeszone ziehen möchte. Ich bin froh, dass ich als ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, in Jesus jemand habe, der mich aus der Gefahrenzone gezogen hat. Am Ende der Zeiten, das muss man jetzt nicht glauben, wenn man die Bibel ernst nimmt, und die möchte ich ernst nehmen, dann berichtet die Bibel, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Dass Jesus schon mal da war, ist gesichert. Jesus war eine historische Person, keine Erfindung. Und als Christen haben wir die Bibel zur Grundlage, und da wissen wir um diese Dinge, dass Jesus eben nicht nur irgendein Mensch war, sondern dass er zugleich Gottes Sohn war und dass er am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat. Und er selber erzählt davon, dass er eines Tages wiederkommen wird. Das Schöne ist, wenn ich jetzt von einem Weltenrichter spreche, dann spreche ich das nicht als Drohung aus, sondern vielmehr darf ich sagen, hey, und wenn du mit Jesus lebst, dann hast du den einen, der dich aus dieser Todeszone, jetzt könnte man im übertragenen Sinne, aus dem Gerichtssaal rausgezogen hat. Du stehst dann nicht mehr vor dem Weltenrichter. Weil Jesus dich hat eben nicht im Stich liegen lassen. Im Korintherbrief, ist ein Brief, den der erste Gemeindegründer, wenn man so will, oder einer der großen Gemeindegründer des Neuen Testaments, Paulus, an eine Gemeinde geschrieben hat, eben die Gemeinde in Korinth. Und er schreibt dort im 15. Kapitel, in den Versen 55 bis 57, Tod. Wo ist dein Sieg? Er spricht im Grunde genommen, als wäre der Tod eine menschliche Person. Weil er weiß, von diesem Tod, von diesem ewigen Getrenntsein geht eine Gefahr aus, dass ich nicht dort sein werde, wo ich eigentlich hingehöre, in die Gemeinschaft, in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde, und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Und jetzt kommt's: Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Da ist von einem Giftstachel die Rede, der uns treffen würde, wenn uns Jesus nicht aus der Todeszone gezogen hätte. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er zieht uns nicht nur aus der Todeszone, er legt sich selber in die Todeszone hinein. Am Anfang des Lebens, bei Adam und Eva, hatte der Feind noch gesiegt. Die Frau hat von der Frucht genommen, der Mann hat auch von der Frucht gegessen. Das Vertrauen zwischen Gott war missbraucht, war kaputt. Gott hat sich von den Menschen getrennt, weil sie Gott nicht respektiert haben in dem, dass er der Schöpfer ist und sie die Geschöpfe. Es hätte ein Beweis der Liebe des Menschen zu Gott sein können, dass sie von dieser Frucht nicht genommen hätten. Aber die Schlange hat dieses Misstrauen gesät. Ihr werdet sein wie Gott. Die beiden, so stelle ich mir das vor, überlegen dann, ja wie, was ist los mit Gott? Enthält er uns irgendwie was vor? Und das gegenseitige Vertrauen, die Beziehung war kaputt gegangen. Aber Gott lässt den Menschen nicht los. Dann lesen wir im 3. Kapitel des 1. Mosebuches: Und ich will Feindschaft setzen. Und jetzt spricht Gott diese Schlange, der Satan, der Gegenspieler Gottes. Und Gott spricht diese Schlange an. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und jetzt kommt's: Er wird dir den Kopf zu zertreten. Und mit diesem Er ist Jesus gemeint. Jesus wird dir, Satan, Schlange, den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Der Giftstachel, der Todesstachel hat Jesus getroffen. Er hat uns damit nicht nur aus der Todeszone gezogen, nein, er hat sich selbst für uns in die Todeszone begeben und ist für uns gestorben. Noch mehr, als dass damals ein Ritter seinen Ritterkollegen aus der Gefahrenzone gezogen hat, hat Jesus sich für uns in den Tod hingegeben. Und du, spricht Gott zur Schlange, wirst ihn, Jesus, in die Ferse stechen. Aber schon damals hat Gott gesagt: Aber Schlange, Teufel, Satan, Gegenspieler Gottes, Durcheinanderbringer, Jesus wird dir den Kopf zertreten. Er wird dich besiegen. Und so konnte damals eben dann Paulus sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Nicht wir werden gestochen, nicht wir bleiben in der Todeszone liegen. Nein, Jesus wurde gestochen, tödlich gestochen. Er starb am Kreuz. Er ist für uns in den Tod gegangen. Er hat uns nicht im Stich gelassen. Er hat sich für uns in den Stich gelegt. Nicht wir sterben, sondern Jesus stirbt für uns. Nicht wir sind dem Feind ausgeliefert, sondern Jesus hat sich dem Feind ausgeliefert. Was für einen großartigen Retter und Erlöser haben wir mit Jesus an unserer Seite. Er gibt sich für dich in den Tod, holt dich aus dem Stichfeld des Gegenspieler Gottes heraus. So gut ist Gott, so großartig ist Gott. Er opfert sich in seinem Sohn Jesus Christus. Ein Gott, der sich selbst für uns in den Tod gibt, damit wir leben dürfen. Und das ist die Botschaft, die wir als Christen weitergeben dürfen, die ihr jetzt in den letzten 13 Jahren, waren es 13 Jahre, weitergegeben habt und die ihr auch dann in Mengen weitergeben werdet. Das ist eine großartige Botschaft. So tragisch oder so düster das im ersten Moment ist, wenn jemand im Stich gelassen wird. Wir dürfen es von der guten, von der positiven Seite sehen, dass wir jemand haben, der uns nicht hat im Stich liegen lassen, der uns rausgezogen hat. Was kann uns Besseres passieren, als Jesus an unserer Seite zu haben, der uns eben nicht im Stich lässt? Ich danke fürs Zuhören. Ich möchte noch beten. Jesus, du hast dich oft auch in Geschichten und Bildern ausgedrückt, um deinen damaligen Zuhörern was deutlich zu machen. Und so bitte ich dich, Jesus, dass auch durch diese Redensart, nicht weil ich es jetzt irgendwie hier erwähnt habe, sondern weil du gegenwärtig bist und weil dein Heiliger Geist uns berühren möchte, ansprechen möchte. Jesus, vielen Dank, dass der mit dir unterwegs ist, der sein Leben dir anvertraut hat, dass er auf der Siegerseite steht, dass er aus der Todeszone rausgezogen wurde und dass wir auf dich blicken dürfen als der sein Leben für uns gelassen hat, aber der den Tod dadurch auch besiegt hat, der auferstanden ist. Danke, dass wir, selbst wenn wir sterben, leben werden. Danke für dieses Paradox, für dieses eigentlich so Gegensätzliche. Danke, dass du uns eines Tages erwarten wirst, in Empfang nehmen wirst. Vielen Dank, du bist ein guter Gott. Amen. Wir singen nochmal miteinander ein Lied. Es wird wieder